Das Thema, das wir heute Morgen betrachten werden, darf ich sagen, liegt mir sehr, sehr nah am Herzen. Als ich in der Vorbereitung stand, die letzte Woche, und mit meiner Frau auch darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, weißt du, Carol, das ist wirklich das, was eigentlich unser Leben bestimmt und ausmacht. Es ist so eine Freude, dieses Thema oder darüber predigen zu dürfen, mitzuteilen vom Herzen. Natürlich habe ich immer ein bisschen die Furcht, stolperig über meine eigenen Worte oder sonst irgendetwas. Aber ich hoffe, dass wenn das passiert, dass ihr darüber hinwegsehen könnt und sehen könnt, was Gott euch sagen möchte heute Morgen durch sein Wort. Wir haben gesagt, wir betrachten diese Tage die Säulen des christlichen Glaubens. Die Säulen des christlichen Glaubens. Säulen, etwas, worauf man nicht verzichten kann. Die kannst du nicht einfach entfernen und das Haus bleibt stehen. Wenn du eine Säule entfernst, wird es höchstwahrscheinlich eine Katastrophe geben. Wir haben neulich, vor einem Jahr, vier Häuser abgerissen auf dem Gelände, wo wir da sind. Und wenn du da im Bagger sitzt und dann an den Hebeln ziehst, das sind ja wie so kleine Joysticks, ist das schon irgendwie ein Gefühl, wie soll ich das sagen, der Macht, kann man das so sagen. Wenn du da ein bisschen nach rechts drückst oder nach links drückst und der Arm schwenkt, 25 Tonnen Bagger hatte ich unter meinem Sitz, und der Arm schwenkt und du triffst so eine Säule, die Säule geht, boom, also dieser Teil des Hauses geht auch mit. Die Säulen des christlichen Glaubens sind ausschlaggebend für das, was wir in der Schrift erkennen. In dem Sinn haben wir nicht in dem Wort Gottes jetzt irgendwo ein Bildchen mit vier Säulen oder fünf oder wie viel auch immer, dass das das Wichtigste ist, aber über die Jahre, über die Jahrhunderte hinweg hat man durch das Studium der Schrift gesehen, was wirklich ausschlaggebend und wichtig ist in dem Wort Gottes und was die, die Gott liebt, nicht lieben und nicht für ihn leben wollen, auch angegriffen haben und versucht haben, wegzuhacken oder wegzuschlagen, damit der christliche Glaube sozusagen schwankend ist oder dergleichen. Aber das Wort Gottes ist wunderbar fest und treu, und wer sich an dem Wort Gottes ausrichtet, hat einen festen Halt. Und diese Säule, die wir heute betrachten wollen, heißt Soli Deo Gloria. Ich bin kein Sprachbegabter, ich komme zurecht mit Deutsch, es geht mit Englisch und ein bisschen Schwäbisch kann ich auch noch, aber dann ist schon am Ende. Aber das bedeutet hier Soli Deo Gloria, dem alleinigen Gott die Ehre, ist wohl die wortwörtliche Übersetzung, oder Gott allein sei die Ehre. Gott allein sei die Ehre. Und ich frage mich heute Morgen, ob das der Sinn deines Lebens ist. Ob du das wirklich in deinem Herzen gefasst hast, als das, was du für wahr haben möchtest, dass dein Leben ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes ist und dass du ihm Ehre bringst. In der Schrift sehen wir immer wieder an verschiedenen Stellen, nicht viel, aber in Hesekiel sehen wir, in Hesekiel 1 und Kapitel 1 und Kapitel 10 und auch in der Offenbarung, gibt es ein paar Schilderungen von dem Himmel oder von der Herrlichkeit Gottes und können davon schon überwältigt sein. Ich denke, Hesekiel, als er versucht hat, das zu schildern, was der Geist Gottes ihm hat sehen lassen, vielleicht nicht wusste, mit welchen Worten er das schildern soll oder wie er das schildern soll. Es scheint eine atemberaubende Beschreibung von hellsten Lichtern gewesen zu sein, erstaunlichen Engelswesens, Blitzlicht, wirrende, verbundene Räder mit funkelnden Facetten und Juwelen, mit Kristallen, fesselnden und erregendes, majestätisches, erhabenes, und erfüllt einfach mit Pracht und Herrlichkeit, was er da gesehen hat und versucht hat dann in Worten festzuhalten. Und aber wenn wir es auch lesen, fällt es uns manchmal schwer, dann wirklich da einen Blick dafür zu bekommen, wie herrlich das ist, was Hesekiel gesehen hat und uns beschreiben wollte von Gott und von seiner Größe. In Offenbarung 1 lesen wir von dem Herrn Jesus Christus und in seiner Herrlichkeit, und du versuchst da dich hineinzubringen. Ich habe gedacht, vielleicht fällt es uns auch schwerer in dieser Zeit, weil unsere Vorstellungskraft nicht mehr so geprägt ist, wie es einstmals gewesen ist. Ich weiß nicht. Wir leben in einer Zeit, wo wir auf ein Knöpfchen drücken und dann haben wir herrliche Bilder auf so einem kleinen Ding, das wir aus der Hosentasche rausziehen. Ich habe einen Opa gestern gefragt nach seinem Enkelkind und schwuppdiwupp war ein Bild da vorhanden von ihm, wie er sein Enkelkind gerade schön in den Schlaf gewogen hat, ganz stolz da sitzt. Ja, und wir sind einfach davon geprägt, auch wenn wir durch die Landschaft gehen oder am Fußballfeldrand sehen, die bewegten Bilder überall, wird uns alles genau dargestellt, wie es sein soll. Wir hatten die Möglichkeit, mal in einem Theater zu sein, einem ganz besonderen Theater in den Vereinigten Staaten von Gläubigen gemacht. Das hat alle Sinne versucht zu berühren. Und ich muss sagen, es hat mich auch bewegt. Wir saßen da und die Geschichte von Josef wurde erzählt, ein anderes Mal die Geschichte von der Geburt Jesu. Und die Lautsprecher, also die Töne und so weiter, überwältigten einen, weil die waren wirklich schon heftig und dringend. Der Boden bewegte sich, fühlte sich so an und die Stühle und alles. Und das Licht und dann die Luft, die hatten so wahrscheinlich irgendwo Ventilatoren und dann hatten sie so, also modernste Technik, muss ich sagen, modernste Technik, hatten sie so Feuchtigkeitsdispenser, also die, dass du dann ein Gefühl gehabt hast für Regen. Und dann saßen wir saßen direkt an dem Gang und auf einmal kam hier eine Schafherde herunter, die Hirten, die auf dem Feld waren und gerufen wurden. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, du warst da und hast das miterlebt. Also es war schon, muss ich sagen, beeindruckend. Und meine Kinder auch waren hell begeistert. Und ja, und ich habe gedacht, dann aber manchmal, wenn ich ein Buch lese oder dergleichen, fällt mir dies jetzt schwer, weil ich einfach nicht die ganzen Sinnesbewegungen habe. Aber das Wunderbare ist, dass wenn wir Gottes Wort anschauen und betrachten, sehen wir auch in diesen Beschreibungen, dass der Schreiber, geführt durch den Heiligen Geist, uns trotzdem einen Einblick vermitteln möchte von dem, wie groß und wunderbar Gott ist. Und wenn wir das etwas mehr verstehen und begreifen könnten, dann würde es uns viel, viel einfacher fallen, den Sinn unseres Lebens festzuhalten und auch umzusetzen. Wisst ihr, der Mensch ist wirklich dafür geschaffen worden, Gott zu verherrlichen, ihn zu preisen, ihn zu loben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott schuf den Menschen, heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. Der Gedanke ist da, dass wir ihn sozusagen widerspiegeln und so ihn ehren in dem, wie er uns gemacht hat. Adam und Eva wurden geschaffen, vollkommen geschaffen, waren in den Garten gesetzt worden, lesen wir in 1. Mose. Und dort war es nun ihre Aufgabe, wirklich den Herrn zu verherrlichen durch ihr Leben. Der Herr gab ihnen eine Aufgabe, den Garten zu bestellen. Also sie hatten Arbeit zu tun und dann die Tiere zu benennen und dergleichen. Und er wollte einfach Gemeinschaft mit ihnen haben und in dieser Gemeinschaft erleben, wie sie sich freuten über ihren Gott, den allein wahren Gott, den allmächtigen Gott, wie sie ihm dienten, ihn anbeteten und das sollte alles so gehen. Er hat in den Garten einen Baum gesetzt, in der Mitte des Gartens, nicht abseits irgendwo am Rand versteckt oder dergleichen, aber in der Mitte, weil er wollte durch dieses Ehepaar, durch die Menschen, die dort sein würden, wollte er geehrt werden. Wie geehrt werden? So geehrt, weil sie das ausdrücken würden, indem, dass sie ihm vertrauten, indem, dass sie ihm gehorchten, indem, dass sie taten, was er ihnen gesagt hat. Und dieser Baum wurde ihnen gesagt, den von dem sollt ihr nicht was? Sollt ihr nicht essen, keine Frucht nehmen. Sie vertrauten nicht Gottes Wort. Sie meinten, sie können es besser wissen. Es wäre doch besser, von diesem Baum zu nehmen und zu essen. Und so nahmen sie und aßen von dieser Frucht. Und in diesem Gehorsam brachen sie die Gemeinschaft, die sie mit Gott gehabt hatten, und sie ehrten ihn nicht mehr dadurch, sondern nun suchten sie die Ehre für sich selbst. Ich kann es besser wissen als Gott. Und sie wollten auf diese Art und Weise ihren eigenen Weg gehen. Am Ende der Bibel lesen wir in Offenbarung Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um den lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausend. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ihn sagen, Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir im Neuen Testament am Ende sozusagen sind in der Offenbarung, dann sehen wir da, wie da Gott wieder alles sozusagen in Ordnung gebracht hat. Und er wieder das erhält, was ihm gebührt. Und hier sehen wir, dass wirklich alle Geschöpfe, alle Lebewesen hier den Ruhm ihn bringen, der ihm allein gebührt. Die Ausdrücke hier, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Es klingt fast so, als ob der Schreiber, der Johannes, wirklich all seinen Wortschatz erschöpft und damit versuchen will, zu sagen, alles, was ihm an Wunderbarem zusteht, das wird ihm zugesprochen. Aber zwischen Adam und zwischen dieser Begebenheit in der Offenbarung liegt die Zeit, in der wir leben. Und einiges muss geschehen, weil wir noch so wie Adam und Eva in Sünde unseren eigenen Weg gehen und gegangen sind. Aber die Wiedergeburt, die Bibel lehrt und die wir auch betrachtet haben in diesen Tagen und auch heute anschneiden wollen, ist die Grundlage zur Erfüllung unserer Aufgabe, der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, wieder ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Paulus, als er an die Korinther geschrieben hat, schrieb, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da spricht er zu den Christen, zu den Gläubigen, dass sie solche sind, so wie bei der Schöpfung Licht in das Finsternis hinein hat strahlen lassen, so hat er in unsere Herzen Licht werden lassen. Das ist die Erkenntnis, die er uns gegeben hat, das neue Leben, das er uns gegeben hat, die Bekehrung, von der wir sprechen. Und wozu? Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gottes Wunsch ist es, dass mit der Erlösung, die er uns gibt und auch die Befähigung, die er gibt, die Kraft, die er gibt, ist, dass wenn wir wiedergeboren werden, dass wir wieder das in uns haben, was wir vor dem Sündenfall gehabt haben, was Adam und Eva vor dem Sündenfall gehabt haben. Und was ist das? Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Und ein Verlangen danach, so zu leben, dass es ihm wohlgefällig ist. Das steckt dahinter. Ihn zu ehren und ihn zu preisen. Ich habe diese Tage mit einer Dame gesprochen, vielmehr zugehört, wie sie berichtet hat aus ihrem Leben, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und sie erzählte, als Kind zum Glauben gekommen und nachdem sie den Herrn Jesus Christus angenommen hat als ihren Herrn und Heiland und seit dem Tag fortwährend, weiß sie, dass sie wiedergeboren ist aus dem Grund, weil sie ein Verlangen danach hat, ein Leben zu führen, das Gott zur Ehre ist. Dass ihm eine Freude ist, dass sie das tut, was ihm gefällt. Ich frage mich, ob das der Fall ist in deinem Leben und in deinem Herzen. Ich meine nicht, dass das wahrscheinlich 100% jeden Tag, jede Minute und so gewesen ist, aber dass diese grundsätzliche Herzensverlangen und Wunsch da ist, Gott zu ehren mit unserem Leben. In diesem kleinen Heftlein, das hier hinten ausliegt, Gottes Brücke zum ewigen Leben, lesen wir auf der ersten Seite, Gottes Plan ist, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Und der zweite Bibelvers dort, wisst ihr, was der ist? Der zweite Bibelvers, der dort aufgeführt ist, ist der Vers, den wir heute Morgen ein paar Minuten lang gemeinsam betrachten wollen. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles, was? Zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du diesen leidenschaftlichen Wunsch in deinem Herzen, dass diese Aussage, die Paulus an die Korinther geschrieben hat, dass ein Auftrag ist von Gott für uns alle, die wir den Herrn Jesus Christus kennen, eigentlich für alle Menschen. Aber dazu muss eine Grundlage geschaffen werden. Aber ist es Gott zur Ehre zu leben. Ich möchte beginnen, indem wir zuerst einmal vielleicht diesen Grundsatz uns überlegen. Tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles ist so ein Element, zur ist dann die Ausrichtung und Ehre Gottes ist vielleicht das Ziel. So habe ich das mir mal ein bisschen aufgegliedert und so wollen wir es vielleicht betrachten heute Morgen. Tut, ein kleines, kurzes Wort, schwierig irgendwie zu greifen. Was bedeutet das? Das ist alle Handlungen, die wir haben, alles, was wir tun können, arbeiten, ruhen, spielen, erzählen, schlafen, denken, kleiden, hören, lesen, Geld ausgeben, essen, trinken. Lauter Dinge. Und eigentlich ist es so, dass unsere Zeit immer in einem direkten Verhältnis zu diesen Dingen steht. Denn wir tun immer irgendetwas. Manche meinen, wenn sie schlafen, sie tun nichts. Und dann korrigiert die Ehefrau, doch, du hast viel Holz gesägt gestern Nacht. Sehr viel Holz gesägt. Aber ich lasse mir sagen, dass sogar wenn wir schlafen, unser Gehirn aktiv ist. Sehr aktiv. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, du wachst auf und du hast die Lösung. Für ein Problem, das du im Betrieb gehabt hast oder, keine Ahnung, irgendetwas, was dich beschäftigt hat während den Tag und du bist eingeschlafen und du warst frustriert, hattest keine Ahnung, wie soll das gehen und du wachst auf und du hast die Lösung. Heißer Tipp, schreib's auf. Weil wenn du wieder einschläfst, du hast die Lösung wieder nicht. Ein paar Stunden später, sage ich aus Erfahrung, okay? Okay, aber das Gehirn arbeitet weiter. Und das Tun hier, tut alles zur Ehre Gottes, bezieht sich wirklich in diesem Sinn, auch können wir sagen, auf all unsere Zeit. Unsere Zeit soll eingesetzt werden für die Ehre Gottes. In Prediger 3, Vers 9 schreibt der Salomo dort über die verschiedenen Dinge, die unsere Zeit erfüllen. Gebären und Sterben, immer so ein Hin und Her, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, abbrechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen. Also über das Feiern oder über die Emotionen, über das Arbeiten, über Beziehungen, über das Leben und so weiter. Und er fährt fort in diesem Buch, das sehr wunderbar ist und eine herrliche Studie auch über das Leben und den Sinn des Lebens. Und im Strich sagt er, ist alles nichts, Nichtigkeit. Wenn du nicht, und ich sage euch zum Schluss hier einfach seine Schlussfolgerung, wenn du nicht Gott fürchtest und seine Gebote hältst, denn das macht den ganzen Menschen aus, schreibt er in Prediger 12, Vers 13. Viele Menschen haben Absichten und meinen, den Sinn des Lebens gefunden zu haben, indem, dass sie Karriere machen und irgendwie die Leiter aufsteigen oder ein schönes Haus sich bauen oder viel Reichtum anscheffeln oder dergleichen. Aber Gott sagt, die Zeit, die du hast, die du von mir bekommen hast, die dir anvertraut worden ist, damit hast du eine Verantwortung, mit der gewissenhaft umzugehen. Und die Aufgabe, die ich dir gebe, ist, mir zu gehorchen. Das zu tun, was ich dir gesagt habe. Und indem du mir gehorchst und indem du meinem Wort folgst, wirst du mich ehren. Um dies ein bisschen zu veranschaulichen mit der Zeit und wie das ist. Ihr kennt vielleicht das Spiel Tetris. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, aber ich habe an das gedacht, so, da hast du so eine Kolumne, da kommen so verschiedene Figuren runter, ein Quadrat oder ein länglicher Balken oder ein L oder irgend sowas und die kannst du drehen und die musst du dann so drehen, dass sie immer ineinander passen und die Zeit ganz ausgefüllt ist, also die Zeile ganz ausgefüllt ist. Und ich habe gedacht, das ist so wie, wenn wir über unsere Zeit nachdenken, dass wir darüber nachdenken, dass all unsere Zeit wichtig ist. Alles. Denn wenn du Lücken drin hast, und dann in dem Spiel sozusagen, wenn du Lücken drin hast, dann geht die Reihe nicht kaputt und dann stapelt es sich auf und dann irgendwann mal ist der Becher voll und dann hast du verloren. Okay? Aber die Löcher sind schlecht. Aber manchmal übersehen wir die Löcher. Und wir tun so, als ob sie nicht wichtig wären. Sie sind sehr wichtig. Wir dürfen nicht schludrig und schlampig sein in unserer Betrachtung dessen, was Gott hier sagt mit tut alles zur Ehre Gottes. Die ganze Zeit, die du hast, alles, die dir zur Verfügung stellt. Am Anfang des Verses heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Da sind auch Begriffe, ob ihr nun, das ist angenommen, oder egal was oder was anderes oder sonst etwas tut, wirklich alles. Hier sehen wir in diesem Vers wirklich, alles wird mit einbegriffen, alles wird zusammengezogen. Die Aufmerksamkeit ist darauf, dass wir bedacht sind, dass unser ganzes Leben in dieses Schema oder in dieses Gebot hineingepasst werden soll. Tut alles. Und manchmal fragst du dich vielleicht, wo die Zeit geblieben ist oder wo sie hingegangen ist. Wir sind oftmals sehr, sehr beschäftigt. Aber ich glaube, manchmal sind wir sehr nachlässig mit uns selbst, mit unserer Zeit. Ich werde auf meinen Sohn oder zu sprechen kommen, weil er nicht hier ist und sich nicht verteidigen kann. Aber wenn ich ihm manchmal seine Aufgabe gebe, ich sage seinen Namen nicht, ich habe 4 Söhne, also wisst ihr nicht, von wem ich spreche. Wenn ich sage, könntest du bitte die Tiere füttern gehen oder so? Oh Papa, ich habe keine Zeit. Was meinst du, du hast keine Zeit? Ja, ich habe so viel zu tun, ich habe noch Hausaufgaben. Und dann erzählt er mir, was er alles zu tun hat. Dann sage ich, was tust du gerade? Vielleicht hat er dann gerade irgend so ein Computerspiel in der Hand oder irgendwas. Und dann sage ich ihm, weißt du, es ist wichtig, dass du dir Gedanken machst über deine Zeit. Die Bibel sagt uns, kaufe die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Der Gedanke ist hier zurückzukaufen von dem, wo es nicht sein sollte, wo es falsch angewandt wird. Ich nehme es mir zurück von dem, was es ungebührlich in Anspruch nimmt. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kaufet die gelegene Zeit aus. Es ist dringend, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Zeit, die Gott uns anvertraut hat, als Ganzes zu betrachten ist und nicht zu übersehen. Und dann heißt es, tut alles zur. Das ist die Ausrichtung. Und die Zeit kannst du so oder so einsetzen. Und in der Bibel sehen wir, dass es grundsätzlich auf 3 verschiedene Arten und Weisen gibt, dass du deine Zeit einsetzen kannst. Zum einen kannst du dir selbstgefällig deine Zeit einsetzen. Und vielleicht können wir davon denken, wenn wir an den Vers denken, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Das ist für mich so ein wunderbares Bild. Wir sind aufgewachsen gegenüber von einem großen Schafstall. Da waren etwa 350 Schafe drin. Und jeden Tag kam der Hirte raus mit den Schafen und abends kam er wieder rein. Und diese Schafe, die gingen doch zur Weide. Du denkst, die werden dem Hirten folgen. Die wissen doch, da ist gut, wo er hingeht. Aber die Schafe, viele, hatten ihren eigenen Kopf. Und wenn 350 in diese Richtung gehen, dann gingen wahrscheinlich 30 in diese und 20 in diese Richtung und 17 in diese Richtung. Und die wollten immer streuen. Jeder wollte seinen eigenen Weg gehen. Er wollte für sich leben. Und dann kam natürlich der Schäferhund und hat sie daran erinnert, wo sie hingehen sollen. Aber das ist eine Richtung, dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann. Oder man kann auch dem Teufel dienen. In Apostelgeschichte 26, Vers 18. Von den Mächten des Satans, schreibt Paulus dort, oder schreibt eigentlich Lukas über den Dienst von Paulus, von den Mächten des Satans zu Gott sollten die Menschen sich bekehren. Oder dann Gott zu dienen. In Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Es geht darum, dass wir zur, also in der Ausrichtung zu dem Herrn, unser Leben einsetzen. Und wir sind alle in Sünde geboren, Römer 3, Vers 23, alle sind in Sünde geboren. Jeder hat diese Grundeinstellung und Ausrichtung, nicht für den Herrn zu leben, sondern für sich selbst und seinen eigenen Weg. Aber andererseits sagt die Bibel auch, jeder kann zu ihm kommen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist das Wunderbare an dem Wort Gottes. Wir können alle Gott zur Ehre leben. Wir sind zwar alle in Sünde geboren, aber jeder kann dem allein wahren Gott dienen und ihn ehren, wenn er nur zu ihm kommt und sein Heilsangebot annimmt, das er in Jesus Christus finden darf. Nun, was bedeutet dieses Ehren? Die Eigenschaft des Zieles ist zu ehren. Im Deutschen, der Begriff wird immer wieder verwandt in verschiedenen Wortzusammensetzungen. Ehrensache, ehrenamtlich, Ehrenwort. Im Duden liest man Ansehen aufgrund offenbarer oder vorausgesetzten Wertes. Okay, also wenn es eine Ehrensache ist, dann beruht es auf den Wert meiner eigenen Person. Ehrensache. Wenn du mein Leben anschaust, wie groß, wie hoch ist die Skala meines Wertes, so viel wirst du dann dem Wort sozusagen zugestehen, wenn ich sage, Ehrensache, das mache ich. Ehrenamtlich, da kriegst du keine finanzielle Entgegenleistung, sondern das geht auf deinen Wert. Also das, was du wert bist sozusagen, investierst du jetzt in diesen Verein oder in was auch immer, in der Schule, bist du ehrenamtlich tätig oder was auch immer, das geht auf deine Kosten, auf deinen Wert. Das ist der Gedanke. Ehrenwort, eine Sache wird mit der ganzen Person garantiert, also man steht selber dahinter, ähnlich wie Ehrensache. Also wenn es um Ehre geht, dann verstehen wir, hat es etwas mit Wert zu tun. Und das ist der Gedanke hinsichtlich Gott. Die biblische Darstellung der Ehre Gottes und der Herrlichkeit, also seine Herrlichkeit, die wir ehren, die Herrlichkeit Gottes wird immer im Alten Testament meistens als etwas Strahlendes, Helles, Wunderbares, Überwältigendes dargestellt. So wie ich aus Hesekiel berichtet habe, aber auch in 2. Mose 33, Vers 18. Da bat Mose seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dann sagte Gott, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und als Salomo den Tempel eingeweiht hat, in 2. Chronik 7, die Verse 1 bis 3, da sehen wir auch, da heißt es, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus und die Priester konnten nicht in das Haus hineingehen. Sehen wir auch in der Offenbarung dann nochmal ähnlich, dass der Tempel erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes und die Dienenden können nicht hineingehen und dienen. Das ist, dass Gott uns beschreiben möchte, dass seine Herrlichkeit überwältigend ist. Als er das Gesetz geben wollte dem Volk Israel, da mussten sie sich vorbereiten, da wurde eine Linie gezogen um den Berg und sie mussten sich waschen und alles. Und dann kam der Herr auf den Berg und erschien dort in seiner Herrlichkeit und es war überwältigend für das Volk. Sie waren eigentlich sogar beängstigt. Es ist nicht immer beängstigend, aber es ist schon immer überwältigend, auch als auf dem Berg der Verklärung der Herr Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung war. Da lesen wir von dem Herrn Jesus folgendes Zeugnis. Und als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, warten Sie mal, 17 Vers 6 dachte ich, auf jeden Fall strahlte das Gesicht des Herrn Jesu so, dass sie überwältigt waren von seiner Herrlichkeit. Steht irgendwo da, ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, das nochmal zu finden. Aber Jesus zeigte seine Herrlichkeit in dieser Art und Weise und die Jünger waren begeistert davon. Gott zu ehren ist, ihn zu verstehen in dem, wie er, was er an Wert hat. Und wir werden das nie als gefallene Menschen hier auf der Erde ganz verstehen. Aber wir können in das Wort Gottes hineinschauen und sehen, was sagt uns Gott über ihn selbst, über sich selbst. Was ist seine Herrlichkeit und was ist sein Wert? Wir denken an seine Heiligkeit, wie heilig er ist. Ohne jeglichen Makel. Oder seine Barmherzigkeit und Wahrheit, für die er bekannt sein will. Oder die Liebe, die er auch zum Ausdruck gebracht hat in seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Oder die Gerechtigkeit, die er hat und machen kann. In unserer Welt ist so viel Ungerechtigkeit. Und manchmal ist unser Leben belastet von der ganzen Ungerechtigkeit. Und Gott zeigt uns, wie gerecht er ist. Wunderbar gerecht. Und trotzdem, wie wunderbar gnädig er ist, wie wir auch gestern oder vorgestern gemeinsam betrachtet haben. Gottes Wert ist immens, unvorstellbar, hoch und groß und herrlich. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Wert zu preisen und zu loben, anerkennen. Und wie tun wir das? In 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Aussprüche Gottes, nicht als meine eigene Aussprüche. Wenn jemand dient, nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott einem dargibt. Das kann ganz praktisch, ganz einfach wie geschehen. Dass wenn uns jemand ein Lob gibt oder sagt, das hast du gut gemacht, das hast du schön gebaut, das hast du schön genäht, das hast du gut gemacht, wie auch immer, dass wir die Anerkennung nicht an uns reißen und sagen, oh, danke schön und sonst irgendetwas, sondern dass wir sagen, ja, Gott hat mir die Gnade gegeben, ja, Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, ja, ich möchte ihn dafür ehren. Und um so eine Gesinnung zu haben und dass sie echt ist, müssen wir wirklich wiedergeboren sein. Und das im Namen Jesu tun. In Kolosser 3, Vers 17 heißt es, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Hast du dieses Anliegen in deinem Herzen, wirklich alles, was du tust, im Namen des Herrn Jesu Christi zu tun und ihm Dank zu geben, dass du es tun kannst? Das ist der Grundsatz, der uns gegeben wurde. Tut alles zur Ehre Gottes. Aber davor ist der Grundsatz erläutert. Am Anfang dieses Verses gibt es uns eine ganz praktische Veranschaulichung dessen, wie es aussehen soll. Ob ihr nun esst oder trinkt. Ich finde es immer so wunderbar, wie Gott es uns ans Herz legen will, indem er es uns ganz praktisch macht. Als der Herr Jesus auf der Erde war, hat er so viele Bilder und Dinge aus dem Leben aufgezeigt, damit die Jünger und die Zuhörer zuhören konnten und verstehen konnten, worum es geht. Und hier fängt er an und sagt, ob ihr nun esst oder trinkt. Nun, was ist das Essen und das Trinken? Das sind doch lebensnotwendige Angelegenheiten, oder? Das heißt, in den lebensnotwendigen Angelegenheiten, den ganz essentiellen, ganz normalen Dingen, haben wir die Verantwortung, Gott die Ehre zu geben. Was für lebensnotwendige Angelegenheiten gibt es da? Nun, wir haben eine Regierung, oder? Als lebensnotwendig würden wir das vielleicht nicht so bezeichnen, aber es ist einfach ganz normal und ist da, unausweichlich. So wie du essen und trinken musst jeden Tag, so ist die Regierung da jeden Tag. So ähnlich. Und wir haben eine Verantwortung dahingehend, der Autorität zu gehorchen, uns ihr zu unterwerfen, uns ihr zu unterordnen. Du sagst, ja, aber wenn. Die einzigen ja, aber wenn ihr nicht zu gehorchen, ist wirklich, wenn Gottes Wort direkt dagegen spricht. So wie Petrus dann gesagt hat, sollten wir dem Menschen gehorchen oder Gott gehorchen? Als man ihm gesagt hat, du darfst nicht mehr Jesus verkündigen. Dann sagt er, nein, da muss ich anders. Denn ich habe den Auftrag von Gott, Jesus zu verkündigen. Aber sonst haben wir die Verantwortung, auch unsere Steuern zu bezahlen, wenn wir daran denken, als man zu Jesus kam und ihn fragte, soll ich denn Steuern zahlen? Dann sagte er, was? Zeig mir mal eine Münze, oder? Wessen Haupt oder wessen Kopf siehst du darauf, oder? Ja, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserer Regierung, uns ihr zu unterordnen. Und wenn da eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist oder wenn da ein TÜV verlangt wird oder was für Dinge auch immer, der Staat von uns verlangt, ist es unsere Aufgabe, uns dem zu unterordnen. Und indem wir das tun, ehren wir Gott. Ob ihr nun esst oder trinkt, in den ganz normalen, lebensnotwendigen Angelegenheiten, in deiner Körperpflege, was? Was hat das mit Gott ehren zu tun? Körperpflege. Ja, warum machst du, was du machst? Wisst ihr, wir können das alles machen, um was zu tun? Um die Mädels zu imponieren, oder Jungs? Oder um die Jungs zu imponieren, mit den Düften und den Farben und den was auch immer alles. Aber auch in dem. Essen und Trinken ist banal, ganz normal, ganz alltäglich, aber auch in dem, wie wir uns kleiden, wie wir uns schmücken, wie wir uns geben. Und wenn wir uns nicht pflegen, du kannst das ganze Spektrum nehmen und du musst dir die Frage stellen, ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn ich mich kleide morgens, ist es damit, mein Chef merkt, das ist ein ganz super Typ, den werde ich befördern nächste Woche. Oder ist es, weil ich Gott auch in dem, wie ich mich kleide, ehren möchte? bezüglich der Gesundheit. Manche machen ihre Gesundheit fast zum Gott. Ich habe mir den großen Zeh verstaucht. Oh, ich muss mich krank schreiben lassen. Ich kann nicht mehr in den Betrieb. 3 Wochen bitte. Dann gehst du zum Arzt zurück. Brauchen Sie noch eine Krankschreibung? Naja, noch 1,5 Wochen wäre nicht schlecht. Ne? Das ist nicht zur Ehre Gottes. Das ist zur Ehre deines Sitzfleisches oder deine Vorliebe zum Kissen. Oder vielleicht hast du Aufgaben zu Hause, die du erledigen willst, aber es ist nicht zur Ehre Gottes. Und ich sage dir was, dein Arbeitgeber wird sagen, ah, ein Christ. Was hat der für eine Arbeitsethik? Hm? Wie denkt der über seinen Job, den er hier hat? Und so weiter. Auch über unsere Gesundheit, über unsere Kleidung, über unsere Körperpflege und über das, wie wir essen. Alltägliche Angelegenheiten, Gewohnheiten der Einstellung, zum Beispiel mit unseren Kindern, Ehefrau, Ehemann. Wie reden wir mit ihnen? Abfällig oder zur Ehre Gottes? Und dann ist das Essen eine aufnehmende Angelegenheit. Das heißt, etwas kommt in meinen Körper hinein. Wir haben einige Sinnesorgane, die Ohren, die Augen, die Nase, die Zunge und auch das Fühlen. Wisst ihr, der Herr sprach das Essen an, Essen und Trinken. Wunderbar, genauso das Hören. Was hörst du mit deinen Ohren? Ist das Gott wohlgefällig? Ehrt das ihn? Was riechst du? Das würde vielleicht Drogen angehen. Was siehst du? Das geht vielleicht deinen Bildschirm an, den du zu Hause hast. Der Fernseher ist vielleicht gar nicht mehr so eine Versuchung heutzutage wie der Monitor am Computer oder das Handy, das immer in deiner Hosentasche steckt. Was schaust du dir an? Ist das zur Ehre Gottes? Die Bibel sagt uns, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Sonst etwas. Der Duden sagt, bezeichnet ein nicht näher bestimmtes, eine gewisse Sache, ein Ding, ein Wesen. Hä? Ja, genau. Sonst etwas. Nicht bezeichnetes, gewisse Sache, ein Ding, ein Wesen. So, habe ich irgendetwas übersehen? Dann meine ich das auch noch. Das soll auch zur Ehre Gottes sein. Als ich mich mit diesem Thema befasst habe, kamen mir einige andere Beispiele in den Sinn, wo Menschen in der Schrift uns aufgezeigt werden, die Gott nicht die Ehre gegeben haben. Wir haben nicht die Zeit, alle zu betrachten. Aber ich möchte auf ein paar hinweisen. Wäre vielleicht der Zeit wert, dass ihr die heute Nachmittag mal lest. Nebukadnezar, Daniel, die ersten Kapitel, aber Kapitel 4 ist ausschlaggebend. Er gibt Gott nicht die Ehre für das, was durch sein Leben bewirkt wurde. Er nimmt sie für sich. Was tut Gott? Gott richtet ihn. Und Gott nimmt ihn, die Macht, die er hat, und er kriegt eine Krankheit, dass er regelrecht rausgeht auf die Weide und Gras isst. 7 Jahre lang, weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat. Das Schöne an der Geschichte ist, er erkennt es. Er gibt Gott die Ehre. Und wisst ihr was? Nach 7 Jahren kriegt er seinen Thron zurück. Sein Königreich. Und er gibt Gott die Ehre. Der König, der ihm folgte, Belsazar, hätte eigentlich von ihm lernen sollen. Hat er aber nicht. Er nahm die Goldgefäße, die aus dem Tempel geraubt wurden, und missbrauchte sie. Feierte ein großes Fest und betete die Götter an. Und dann kam was an der Wand, ein Schreiben. Du bist gewogen und als ungewichtig festgestellt, ich werde dich richten. Und noch in der Nacht starb er. Und es heißt dort, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und neulich kamen wir an die Stelle in der Apostelgeschichte. Mit dem möchte ich schließen heute. In Apostelgeschichte, Kapitel 12, sind ein paar kurze Verse, ab Vers 20. Herodes aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatte, baten sie ihm um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Er gab diesen Menschen also dann Frieden, und dann lesen wir. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Wenn ihr das bemerkt, nur ganz kurz, ganz schnell, sehen wir hier vier Dinge, die er ganz bewusst macht. An einem bestimmten Tag, also er legte einen besonderen Tag fest, zog Herodes ein königliches Gewand an, er zog sich ganz besonders an, und setzte sich auf, und ich sage jetzt einfach, einen besonderen Stuhl, einen Richterstuhl, und hielt eine besondere Rede. Was sehen wir hier in ganz kurz über Herodes? Er will die Leute beeindrucken, oder? Er will sie beeindrucken. Er will sie beeindrucken, einen besonderen Tag, einen besonderen Stuhl, ein besonderes Gewand. Josephus sagt uns, das war in Silber gekleidet, also in Silber durchzogen. Und er stand morgens auf einem besonderen Platz an seinem Richterstuhl, das war ein erhöhter Stuhl, und die Morgensonne traf dieses Gewand, dass es so strahlte, dass die Leute fast eingeschüchtert waren durch dieses strahlende Sonnengewand, dieses strahlende Silbergewand. Und er gab diese Rede, und was war das Resultat? Genau das, was er wollte. Die Volksmenge aber rief ihm zu: Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Hier war ein Mann, der ganz bewusst die Umstände so gelenkt hatten und vorbereitet hatte, nicht, dass er geboten hat, aber so alles arrangiert hat, dass er die Ehre bekommen würde, dass man denken würde, der ist cool, der ist echt toll, wow, der kann reden, wow, das ist die Stimme nicht eines Menschen, das ist die Stimme eines Gottes. Und wisst ihr, was dann geschieht? Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Ein grausamer Tod. Man kann es nachschlagen, es gibt wohl so eine Krankheit, das ist wie ein Tumor, und da vermehren sich die Würmer in einem, und irgendwann mal platzt das, und dann gehen die Würmer durch den Körper, und der Schmerz ist unerträglich und man stirbt. Und dieser Herodes starb auf diese Art und Weise, und es heißt hier ganz klar, von dem Heiligen Geist gegeben, weil er Gott nicht die Ehre gab. Er hat alles so zurechtgewiesen, dass die Leute ihn preisen würden, und er gab Gott nicht die Ehre. Und ich frage mich, wie viele Menschen so leben. Es ist nicht immer so, dass man sagt, hey, schau mal mich an. Aber vielleicht geben wir uns so, oder wir erzählen die Geschichte so, dass alle sagen, wow, du bist schon ein ganz toller, wow. Ja? Ja, wir als Christen haben dieses Verlangen manchmal in uns selbst auch, dass wir auf den Rücken geklopft werden und Lob kriegen und du bist echt ein Guter, mit dir möchte ich gerne mal, angeln gehen oder irgendwas. Also irgendwas, was es auch immer ist, aber dass wir dieses Lob haben wollen, dass wir diese Ehre bekommen wollen. Das ist nicht richtig. Oh, du bist so ein harter Arbeiter, du schuftest ja wirklich, du tust mir leid. Oh, danke, ja. Ich kann davon erzählen, weil ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass der Herr mir auf die Schultern geklopft hat und hat gesagt, Kevin, so nicht. Dies ist mein Werk. Ich möchte hier verherrlicht werden. Dein Leben hat Gott dir gegeben, dass du Gott die Ehre geben sollst. Das ist der Sinn deines Lebens, wie auch meines Lebens. Es ist nicht, dass ich einen besonderen Stand im Leben erreiche, dass ich ein bestimmtes Auto in meinem Leben fahre oder dass ich ein bestimmtes Ausmaß an Gesundheit habe oder eine Familie oder sonst irgendwas. Mein Ziel und mein Auftrag von Gott, der mir gegeben ist, dass ich Gott die Ehre gebe. Egal, was die Umstände sind. Gott ist immer gut. Mir fällt dazu gerade kurz ein Mann, der keine Arme und keine Beine hat. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe mal einen Bericht, einen Ausschnitt gesehen über ihn, wo er nicht bitter ist gegen Gott für seinen Zustand, sondern er Gott sogar dankt und Gott die Ehre gibt. Das ist mir nur jetzt gerade eingefallen. Und ich habe mir überlegt, als ich den Bericht gesehen habe, das war jetzt schon vor einiger Zeit, könnte ich das tun? Manchmal bemitleiden wir uns selbst. Was weiß ich, weil wir zu viel Arbeit haben, weil wir nicht gut schlafen können, weil mein Fuß mir wehtut, weil ich weiß nicht, was die Dinge sind. Was heißt das? Männerschnupfen, gell? Und wir wollen ermutigt werden, wir wollen, was weiß ich, und geehrt werden. Gott gibt uns den Auftrag, ob ihr esst oder trinkt, in den ganz normalen Sachen des Lebens. Oder sonst irgendwas tut, lasst dir irgendwas anderes noch dazu einfallen. Tut alles zur Ehre Gottes. Und ich kann euch sagen, wenn ihr diese Entscheidung in eurem Leben trefft und Gott bittet jeden Tag, dass er euch hilft, dass euer Leben ein solches ist, dass er euch mit Segen bereichert, das ihr vorher nicht gekannt habt. Damit meine ich nicht, dass ihr Millionäre werdet oder ein Audi fahrt oder irgend sonst irgendetwas. Damit meine ich ganz einfach, dass er euch segnet. Er gibt euch einen Frieden und eine Freude im Alltag, eine Zuversicht, wenn alles schief zu gehen scheint, dass ihr eine Ruhe bewahren könnt. Gott, ich hab dir mein Leben anvertraut. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Wenn du das willst, dann ist das okay. Dann soll mein Leben dich auf diese Art und Weise verherrlichen. Preis den Herrn, danke. Und dein Leben wird wie verwandelt. Es macht Freude, auch dann durch schwierige Zeiten zu gehen. Das heißt nicht, dass nicht manchmal Tränen fließen. Aber der Herr gibt dir dann eine Ruhe und eine Gelassenheit und eine Zuversicht in ihm. Gott ist bei dir. Er trägt dich durch. Dein Leben ist da, um ihn zu verherrlichen. Alles zur Ehre Gottes. Und das wünsche ich euch von Herzen, jedem Einzelnen. Wenn du hier bist heute Morgen und du lebst für dich selbst, du meinst, du wirst die wahre Freude in dem finden, dass du wirklich so schnell wie möglich, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat verdienst und noch ein Häuschen am See hast mit einem Jetski oder sonst irgendwas. Ich sag dir, und wenn du auch die Welt anschaust und die Menschen, die es sozusagen geschafft haben in der Welt, sie erkennen oftmals an, dass sie gar nicht glücklich sind. Gar nicht. Sie nehmen sich manchmal sogar das Leben. Da war neulich ein Torwart, das sich gejährt hat, 8 Jahre, glaube ich, der sich das Leben genommen hatte. Ich weiß jetzt nicht die Umstände da, aber ich weiß, dass er sich das Leben genommen hat. Leute, die viel Geld verdient haben in der Musikindustrie und. Die wahre Freude ist die, alles zur Ehre Gottes zu leben. Und wenn du hier bist und den Herrn Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Heiland kennst, dann kannst du zu ihm kommen und ihn annehmen, durch den Glauben. Du musst keine Werke tun. Du kannst einfach zu ihm kommen und anerkennen, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden, und ihn bitten, dass er dir deine Sünden vergibt. Im Korintherbrief heißt es, 2. Korinther 5, Vers 15, glaube ich, und er ist deshalb gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, ist, damit wir Leben haben, nicht damit wir der Hölle entkommen, sondern damit wir Leben haben, um für ihn zu leben. Möge das, für die wir Christen sind, unser erneuter Wunsch, Hoffnung, Leidenschaft sein. Und für solche, die hier sind, die ihn nicht kennen, vielleicht heute der Anstoß, zu ihm zu kommen, ihn anzunehmen als seinen Herrn und Heiland und dann ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Lasst uns beten.